Hallo liebe AMS F1-Fans, wir melden uns heute mit einer neuen Folge Formel Schmidt. Heute kümmern wir uns um die vielen Upgrades, die in der Formel 1 an die Autos geschraubt werden und in letzter Zeit häufig nicht so gut funktioniert haben. Ja, Schmidi, das ist ein interessanter Trend, der sich da die letzten Wochen und Monate abgezeichnet hat. Fangen wir doch mal mit dem Primus an. Red Bull, die haben ja auch schon einige Pakete gebracht und du sagst, die waren nicht so gut, wie sie sich selbst erhofft haben. Sie sind zum Teil sogar verpufft.
Ja, also auf jeden Fall keines dieser vier Upgrades, größeren Upgrades, die sie gebracht haben in Suzuka, in Imola, Barcelona und jetzt zuletzt in Silverstone, hat eigentlich den alten Vorsprung wiederhergestellt. Im Gegenteil, man muss sagen, McLaren ist im Moment das schnellste Auto im Feld. Den größten Fortschritt hat Red Bull über den Winter gemacht. Da konnten sie noch so ein bisschen von dem Vorsprung mit konservieren. Da haben sie sich allerdings mehr auf die Außenhaut des Autos konzentriert und weniger auf den Unterboden. Jetzt die letzten vier größeren Upgrades, da ging es halt wieder an den Unterboden und es sieht so aus, als wäre dort die Entwicklung an einer bestimmten Grenze oder am Limit angekommen.
Glaubst du auch, dass das Auto wieder schwieriger zu fahren wird? Wir haben jetzt auch gesehen, Sergio Perez hat einen Fehler gemacht. Das lag natürlich auch an den Streckenbedingungen im Qualifying. Aber auch Max Verstappen kämpft doch teilweise mit dem Auto. Im Rennen kriegt er es dann immer hin. Aber er beklagt sich ja eigentlich schon seit Imola, dass das Auto schwer zu fahren ist, gerade wenn das Wochenende beginnt.
Na, also wie gesagt, ich glaube, und das wird auch von vielen Leuten bestätigt, dass diese Generation Auto nahe am Limit ist jetzt. Man kann am Unterboden fast nichts mehr holen, außer man geht wieder ein Stück tiefer. Und die Teams reden da wirklich im Bereich von einem halben Millimeter, wo man noch tiefer geht. Aber je tiefer man geht, das ist fast mehr so eine goldene Regel, umso größer wird die Instabilität im Auto. Und das ist mit Sicherheit bei Red Bull passiert, das ist auch bei einigen anderen passiert. Wenn es ganz schlimm kommt, dann kommt eben das Bouncing, also dieses Schaukeln des Autos zurück, wo sich das Auto ansaugt, dann hat es Bodenkontakt, dann ist wieder kein Abtrieb, da kommt das Auto wieder hoch und dann beginnt diese Schaukelbewegung.
Du hast gerade das Thema Bouncing angesprochen. Ein Team, wo wir am Anfang der Saison echt überzeugt waren, dass sie einen großen Schritt gemacht haben, war Ferrari. Die waren die zweite Kraft. Und dann ist man doch jetzt ein Stück abgesackt mit den letzten Upgrades auch. Man ist jetzt nur noch vierte Kraft seit den letzten paar Rennen. Carlos Sainz meinte sogar jetzt nach Silverstone, sie hätten 2 bis 3 Monate Entwicklungsrückstand mit ihrem Auto. Und weil sie seit Imola die falsche Richtung eingeschlagen haben. Und da hatten sie ja erstmals ein großes Paket gebracht. Dann kam noch mal was in Barcelona. Jetzt haben sie in Silverstone sogar einen alten Unterboden gefahren. Was verspricht sich Ferrari davon und warum ist es bei ihnen gerade so schwierig?
Na, es ist ja nicht nur Ferrari passiert. Dieses Phänomen mit dem Unterboden haben wir jetzt bei 3 Teams gesehen. Also Ferrari hatte 2-mal einen neuen Unterboden gebracht, einmal in Imola und einmal in Barcelona, wie du gesagt hast. Aston Martin hatte einen in Suzuka gebracht, dann auch in Imola und Toro Rosso in Barcelona mit ganz, ganz großen Hoffnungen. Alle diese Unterböden oder alle diese Upgrades, wo der Unterboden ein tragendes Teil ist, haben tolle Zahlen geliefert im Windkanal, aber eben nicht auf der Rennstrecke. Und alle 3 Teams sind zurückgegangen. Ferrari jetzt in Silverstone, da hat man auch einen Vergleichstest gemacht. Leclerc ist am Freitag den neuen Boden gefahren, also den Barcelona-Boden. Sainz ist den Imola-Boden gefahren, hat sich dann am Samstag für den Imola-Boden, also das ältere Modell, entschieden. Toro Rosso ist ja schon eigentlich mehr oder weniger beim Debüt des Unterbodens wieder einen Schritt zurückgegangen, fährt seitdem die vorletzte Version des Unterbodens. Und Aston Martin hat es jetzt auch das erste Mal gemacht und hat den Suzuka-Unterboden ans Auto geschraubt. Zu den neuen Teilen, die dazu kamen, wie eben der Frontflügel und die hinteren Bremsbelüftungen. Also man sieht, da haben sich die Teams so ein bisschen verrannt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie komplett im Wald stehen. Sie sind einfach einen Schritt zu weit gegangen, müssen jetzt wieder den Schritt zurück machen und sich dann wieder langsam rantasten. Aber wie Andrea Steller schon gesagt hat, die Zeit der großen Upgrades ist vorbei. Jetzt geht's wirklich nur noch im Detail. Und Vasseur hat dann nach dem Rennen gesagt, unsere Aufgabe ist es jetzt, die Teile rauszufiltern, am Boden, die eben dieses Bouncing verursachen. Denn die Böden sind ja jetzt nicht komplett verschieden. Ne? Da wurde er natürlich in eine bestimmte Richtung entwickelt, dann immer extremer und irgendwann trat dieses Bouncing wieder auf. Im Moment, weil es eine schnelle Lösung natürlich nicht gibt, muss Ferrari jetzt entscheiden, fahren wir das nächste Rennen mit dem alten oder dem neuen Boden. Das hängt ein bisschen von der Streckencharakteristik ab, denn je schneller die Kurven, umso eher tritt das Bouncing auf. Das heißt, also Ungarn hat relativ langsame Kurven, könnte sein, oder wird wahrscheinlich so sein, dass der neue Unterboden, also der Barcelona-Boden, wieder dran geschraubt wird und in Spa wahrscheinlich dann wieder zurück auf den Imola-Boden, weil da ist die Chance des Bouncings größer als jetzt in Budapest. Bei Aston Martin, Mike Krack hat nach dem Rennen auch gesagt, es kann durchaus sein, dass wir jetzt in den nächsten Rennen die Böden wechseln, je nach Rennstrecke, bis man eine Lösung gefunden hat. Und was Sir sagt, die Lösung kann eigentlich nur ein Upgrade bringen. Das muss irgend so eine Zwischenlösung sein, zwischendrin. Und vielleicht kommen wir dann noch drauf auf dieses Thema, wie schwer es jetzt ist, festzustellen, was verursacht dieses Bouncing oder was verursacht die Instabilität und B, überhaupt rauszufiltern, wo ist mein Auto gut und wo ist es schlecht.
Ja, dann bleiben wir doch gerade dabei, weil du hattest ja schon am Wochenende auch ein paar interessante Ansätze, dass es wirklich an den gleichen Kurven, in der gleichen Kurve, wenn man mit einer anderen Geschwindigkeit hinfährt, zu Bouncing kommt und dann mal wieder nicht. Die nächste Kurve habe ich dann kein Bouncing, dann mal wieder. Also die Teams sind ja auch, sie wissen ja selbst teilweise nicht, was ihr Auto dann macht in der nächsten Ecke. Und das nimmt ja auch Vertrauen vom Fahrer weg.
Ja klar, und die nächste Ecke wäre wahrscheinlich, da wäre das Auto unter Umständen sogar sehr gut, wenn die Kurve da vorne eine andere wäre und man mit der ganz normalen Reifentemperatur ankommt. Das Problem beim Bouncing ist einfach, wenn dieses Auto pumpt, natürlich mit wahnsinnig viel Gewicht, mit wahnsinnig hoher Geschwindigkeit, da liegt eine irre Last dann auch auf den Reifen, die Walken. Und dann entsteht natürlich schnell Hitze im Reifen, die man nicht so schnell wieder rauskriegt, außer es folgt irgendwie eine kilometerlange Gerade, wo der Reifen und sich wieder abkühlen kann, wo das Auto vielleicht dann auch nicht mehr so pumpt. Deswegen ist es ganz schwer zu sagen, mein Auto ist gut in langsamen Kurven. Es ist wahrscheinlich gut in langsamen Kurven, aber wenn es blöd läuft, liegen ein paar langsame Kurven hinter ein paar schnellen Kurven, wo dieses Schaukeln auftritt. Und dann sieht man plötzlich in den Zahlen, ja, mein Auto ist ja gar nicht so gut in langsamen Kurven. Das verwirrt dann natürlich die Ingenieure, weil sie sagen, aber auf anderen Rennstrecken läuft das Ding ja wie geschmiert in den langsameren Ecken. Also insofern ist hier die Analyse extrem schwierig. Es kann eigentlich nur die Lösung immer der Schritt zurück sein und sich dann ganz langsam wieder hintasten.
Also man macht ja quasi, wenn man jetzt ans Regal geht, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Ferrari und hole dann den Unterboden, den alten raus und sage, den schraube ich jetzt wieder ran. Und dann habe ich ja wieder neue Teile außen auf dem Auto, zum Beispiel einen anderen Heckflügel, einen anderen Beamwegen, einen anderen Frontflügel, da gibt es ja auch mal Weiterentwicklung. Ich habe ja dann immer mehr Variablen auch, die ich dann in die Gleichung einbeziehen muss. Das kann ja eigentlich nur dazu führen, dass es immer verwirrender wird, bis ich dann mal an den Punkt komme zu sagen, jetzt habe ich meine Ausgangsbasis gefunden. Und ein Team, das das wahrscheinlich als erstes dieses Jahr geschafft hat, war McLaren. Die haben noch ein großes Upgrade gebracht, das war in Miami. Es hat funktioniert und seitdem haben sie das schnellste Auto.
Ja, also man muss bei McLaren natürlich dazu sagen, es ging ja schon letztes Jahr los mit dem Upgrade in Österreich und dann in Singapur. Das waren die ersten zwei großen Schritte von, die waren ja nirgendwo, hin zu einem Auto, mit dem man aufs Podest fahren kann, jetzt im Auto, mit dem man gewinnen kann. Da muss man natürlich sagen, die waren so weit weg, da waren zunächst mal große Schritte möglich. Ja, jetzt ein Team wie Haas, die ja auch zwei Schritte gebracht haben, in dem Jahr, die beide einigermaßen funktioniert haben, der erste nicht ganz so, wie es erwartet war, aber jedenfalls gab es keine schlechten Nebenwirkungen. Haas hatte natürlich auch noch Spielraum nach oben. Wenn jetzt das nächste Upgrade kommt bei Haas, wenn es wieder ein großes sein sollte, wird es wahrscheinlich schon gefährlich. Im Moment kommen sie noch ohne Bouncing aus, aber sie sind wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter hinten. Und da sieht man, dass manchmal, zumindest in dem Umfeld, wo Haas fährt, es besser ist, man hat ein stabiles Auto, das vielleicht ein bisschen weniger Abtrieb hat. Und ich bin fast überzeugt, wenn man die Abtriebswerte vom Toro Rosso und dem Haas nebeneinander legt, ist der Toro Rosso wahrscheinlich besser in seiner letzten Version, aber es kommt eben nicht alles auf der Rennstrecke an. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und McLaren, glaube ich, aber hat verstanden, wie weit man gehen kann. Denn sonst wäre ja jetzt wahrscheinlich das nächste große Upgrade gekommen. Mhm. Und das kommt nicht, hat Stella gesagt. Jetzt gibt's nur noch Detailverbesserungen bis zum Ende der Saison und streckenspezifische Änderungen natürlich. Also da hat man schon kapiert, wie weit man gehen darf. Und ich glaube, bei Mercedes ist so ein ähnlicher Prozess jetzt passiert.
Ja, ich wollte gerade auch auf Mercedes kommen, weil die hatten ja auch die letzten Jahre große Pakete ans Auto geworfen. Dann hat es mal funktioniert, dann hat man das Gefühl gehabt, jetzt sind sie näher dran, dann sind sie wieder abgesackt. Jetzt haben sie wirklich in vielen verschiedenen Rennen gezeigt, dass sie auf verschiedenen Strecken schnell sind. Glaubst du, dass diese Politik der kleineren Schritte, dass die anderen Teams das auch dann verfolgen werden in Zukunft, dass man jetzt damit aufhört? Weil Aston Martin ist auch so ein Beispiel. Lance Stroll hat gesagt, die Upgrades der letzten 12 Monate haben eigentlich nicht richtig funktioniert. Das hat er am Donnerstag in Silverstone zugegeben. Und jetzt glaubt man, man hat den Schlüssel gefunden. Also, dass die das Verständnis dann erlangt haben durch die vielen, ich will jetzt nicht fehlgeschlagene Upgrades sagen, aber nicht das, was man sich in der Theorie erhofft hat.
Naja, da hat er hundertprozentig recht. Und wie gesagt, es ist halt, ich glaube, es ist ganz wichtig, diese generelle Richtung vorzugeben, in die die Aerodynamik laufen soll. Es ist bei vielen Teams so passiert. Am Anfang waren natürlich alle getrieben, Abtrieb, Abtrieb, Abtrieb. Die sehen die Werte, merken dann plötzlich, auf der Rennstrecke kommt es nicht so an, aber denken, naja, okay, das kriegen wir schon irgendwie hin. Bis dann mal das Umdenken einsetzt und gesagt hat, okay, nee, jetzt, wir müssen ein Auto bauen, das für den Fahrer fahrbar ist. Wenn die Balance stimmt, also zwischen langsamen und schnellen Kurven, wenn das Bouncing weg ist, dann haben wir schon mal eine ganz gute Basis, mit der können wir gut leben. Dann beginnen wir, den Abtrieb drauf zu packen, so Stück für Stück. Und ich glaube, da gab es bei vielen Teams, hat es eine Zeit lang gedauert, bis eben dieser Moment, Toto hat er gesagt, das hat Klick gemacht, bis dieser Moment kam, wo irgendeiner im Team gesagt hat, so Leute, jetzt vergesst diese ganzen Abtriebswerte, wir müssen eine andere Richtung gehen. Mercedes ist ja in die Richtung gegangen, Fahrzeugbalance ist wichtiger als Abtrieb. Ja, ein Auto, das stabil ist, das dem Fahrer Vertrauen schenkt, ist wichtiger als der Maximalwert an Abtrieb. Und nicht von ungefähr hat man sich ja von einem seiner Chef-Aerodynamiker getrennt. Da gibt's dann natürlich wahrscheinlich auch bei den Ingenieuren so persönliche Präferenzen. Und einer, der halt immer, der es gewohnt ist, immer in dieser Welt zu leben, von Zahlen, die er dann irgendwo präsentieren kann, und die werden immer besser und immer besser, aber leider wird das Auto nicht schneller. Irgendwann muss man da die Reißleine ziehen, und wie gesagt, Mercedes hat sie da gezogen, und die werden jetzt auch nicht mehr das riesengroße Upgrade bringen. Das wird Schritt für Schritt gehen. Sie hatten ein bisschen Glück insofern, sie hätten wahrscheinlich die Spezifikation, die wir heute sehen, in einem Stück gebracht, wenn nicht der Zeitdruck so groß gewesen wäre, dass man sie in drei Teilen bringen musste, weil gewisse Teile nicht rechtzeitig fertig wurden. Das war, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Da kam erstmal ein Teil dran, dann das zweite, dann das dritte. So hat man das ganz langsam aufgebaut.
Man konnte dann quasi verifizieren, das Teil bringt das. Genau. Wenn das Neue dazu kommt, dann muss ich immer nur mit der letzten Version vergleichen und nicht alle Teile auf einmal vergleichen.
Genau. Ja. Bei Haas war es ja ähnlich im ersten Upgrade. Das kam ja auch in drei Schritten, eben weil man nicht fertig wurde mit gewissen Teilen.
Ja, Haas hattest du auch jetzt gerade schon mal angesprochen. Am Donnerstag, Nico Hülkenberg, der war ja einigermaßen überrascht, kann man sagen, als du ihn darauf angesprochen hast, dass, ob sie jetzt auch Angst davor hätten, quasi, ob sie jetzt Bouncing bekommen, weil bei Ferrari und bei Aston Martin wären die Probleme aufgetreten. Also man sieht, auch im Fahrerlager oder unter den Teams, die Leute, die sind schon teilweise verwirrt, würde ich sagen, dass das jetzt wieder doch ein Thema ist. Weil wir hatten es vor 2 Jahren, aber da war Bouncing auch auf den Geraden ein Thema.
Da war es auf den Geraden ein Thema. Dann hat man das einigermaßen gut gelöst. Aber letztes Jahr gab es eben nur einen, der schon das Limit erreicht hat, denn das war Red Bull. Alle anderen waren weit davon weg. Und dann musste man halt wieder in die Schleife gehen. Wir brauchen mehr Abtrieb. Und hat teilweise dann halt übersehen, dass der Red Bull nicht nur Abtrieb hat, sondern auch stabilen Abtrieb. Ich glaube, der Red Bull war letztes Jahr schon so weit, wie viele jetzt erst sind. Mhm. Aber für den Red Bull geht es jetzt nicht weiter. Und deswegen kriegt er plötzlich Konkurrenz. Ich meine, normalerweise hätte man ja denken müssen, die hatten so einen Vorsprung, selbst wenn sie von dem Vorsprung nur die Hälfte konservieren, fährt der Verstappen ja immer noch vorneweg. Aber es ging eben nicht mehr diese Hälfte, nicht mal mehr die Hälfte sicherzustellen, weil bei Red Bull einfach nichts mehr nach vorne geht.
Glaubst du, bei dieser Weiterentwicklung, an dem Punkt, wo wir sind, dass jetzt so die Decke erreicht ist, dass sich dann alles so nahe zusammenschiebt, dass wir sagen können, wenn Ferrari jetzt dann auch wieder den Weg nach vorne findet, dass die vier quasi in jedem Rennen um den Sieg kämpfen können und dass die anderen auch bis, ich sag mal, nächstes Jahr haben wir noch das gleiche Reglement, dann rankommen können, auch Aston Martin zum Beispiel?
Ja, ich glaube also fest, dass wir nächstes Jahr vielleicht sogar ein fünftes Team haben, das um Siege mitfahren kann, und dass die anderen dann so nah aufrücken, dass die den Top-Teams mal wehtun könnten, wenn die nicht in der besten Verfassung sind. Also das könnte nächstes Jahr eine tolle WM geben. Das einzige Problem ist halt jetzt natürlich, ab dem 1. Januar wird sich alles auf 2026 konzentrieren. Wer das bis dahin nicht aussortiert kriegt, jetzt hat man auch die Zeit, ja, etwas zu machen, was sich dann auch nächstes Jahr auswirkt, der steht natürlich dann nächstes Jahr schlechter, weil es wird kaum einer groß Kapazitäten und Ressourcen opfern für das 2025er Auto. Da ist 2026 einfach zu dominant, zu wichtig, weil jeder weiß, wenn ich es am Anfang nicht hinkriege, muss ich wieder 2 Jahre warten, bis ich das vielleicht dann wieder aufhole, diesen Rückstand.
Findest du es dann aus dem Sinne sogar schade, dass wir 26 eine neue Fahrzeuggeneration haben? Weil es gab ja immer die Aussagen von Teamchefs und Verantwortlichen, wenn wir ein stabiles Reglement haben, dann irgendwann holen die anderen auf. Das war immer so. Aber jetzt ist es ja wahrscheinlich so, dass die Decke erreicht ist und dann kann keiner mehr weitergehen. Ja. Also es würde sich wirklich zusammenschieben.
Das ist die Besonderheit dieser Ground-Effect-Autos. Wir hatten es, glaube ich, schon letztes Jahr mal bei einer Geschichte, die wir über Ground-Effect-Autos generell gemacht haben. Das war 1982, genauso im allerletzten Jahr. Da gab es viele Autos, die gewinnen konnten. 82 war, glaube ich, die Saison mit den meisten unterschiedlichen Siegern, sowohl beim Auto als auch von den Fahrern her. Und damals gab es ja noch viel mehr Faktoren, wie sich die Teams unterscheiden konnten. Es gab einen Reifenkrieg, es gab unterschiedliche Motoren. Damals war das Motorenreglement ja gar nicht reglementiert. Ja. Da gab es die Turbos, ein paar Sauger sind noch mitgefahren. Sauger ist ja sogar noch Weltmeister geworden, 82, ja, mit Keke Rosberg. Also die Autos waren grundverschieden, aber in ihrer Aerodynamik sind dann alle an Grenzen gestoßen, weil es ging einfach nicht weiter. Man konnte halt über den Unterboden die Menge X an Abtrieb generieren. Und wenn man weitergegangen ist, gab es Bouncing damals schon. Das ist ja kein neues Phänomen, das ist einfach Physik. Und deswegen finde ich, das ist eigentlich der Reiz an diesen Ground-Effect-Autos. Man kann sich dann nur noch in Trippelschritten weiter bewegen und nicht mehr in großen. Und dann kommen halt alle zusammen. Die Autos sehen immer noch einigermaßen unterschiedlich aus. Und für den Fan ist es eigentlich das Beste.
Ja, es wird dann wahrscheinlich eher auf so Sachen laufen wie Frontflügel, mal Heckflügel, streckenspezifische Änderungen.
Ja, ich glaube, im Endeffekt werden sich vielleicht, jetzt ist halt kaum noch Zeit dafür, leider, wir werden das vielleicht nächstes Jahr sehen. Red Bull ist ja eigentlich den richtigen Weg gegangen. Die haben das kapiert. Die haben gemerkt, da unten ist nicht mehr viel zu holen. Und die wollten ja jetzt wieder klassischen Abtrieb dazugewinnen. Durch diese ganzen Kanäle, die sie im Auto geschaffen haben, um diese schlechte Luft wegzukriegen. Das sind ja alles Maßnahmen, Abtrieb nochmal zu gewinnen, ohne viel Luftwiderstand draufzupacken. Aber auch da sind sie jetzt halt irgendwo mal an einem Limit und da geht nicht mehr viel. Die anderen können das nicht gleich kopieren, weil diese Kanäle, da muss man den Platz dafür unter der Verkleidung haben. Ich bin überzeugt, wir werden einige Autos nächstes Jahr sehen, die auch diesen Weg gehen. Aber auch dem sind jetzt irgendwo Grenzen gesetzt, weil man will ja nicht Luftwiderstand draufpacken. Man hat gemerkt, der Topspeed ist nicht ganz so unwichtig. Jetzt sind ja beim Topspeed alle innerhalb von 6, 7, 8 km/h. Letztes Jahr waren ja teilweise Unterschiede von 20 km/h. Also auch da haben ja alle aufgeholt.
Ja, ein Team, was so ein bisschen ein Sonderfall ist, ist Alpine. Die haben in Barcelona sehr gut abgeschnitten. Sie waren auch in Österreich schnell, schon unterschiedliche Layouts von den Strecken her. In Silverstone ging jetzt wieder nichts. Sie haben keine Upgrades gebracht. Was sind denn die Gründe, wieso Alpine schnell war in den Rennen davor, obwohl die anderen so viele Upgrades gebracht haben? Ist es wirklich, weil die anderen im Wald standen ein bisschen oder weil sie es geschafft haben, was zu machen mit dem Auto?
Na, das zeigt auch wieder eigentlich diese These, dass man am Limit ist. Ich meine, der Alpine war ja am Anfang des Jahres sicher das schlechteste Auto. Aber schlecht ist jetzt relativ. Schlecht ist heute eine Sekunde oder eineinhalb Sekunden zurück, was ja eigentlich nichts ist. Mhm. Ja, früher wäre man mit eineinhalb Sekunden Abstand noch in die Top Ten wenigstens gefahren. Jetzt ist man unter Umständen in der letzten Startreihe. Bei Alpine ist es so, die haben das Auto sicher mit diesem Upgrade da in China ein bisschen verbessert. Da kam ja auch ein neuer Unterboden und sie sind dann irgendwann mal am Gewichtslimit gewesen, was ja auch ein Handicap war am Anfang. Und das ist und die Tatsache, dass sie plötzlich auf ein paar Rennstrecken gut waren, Montreal, Barcelona, die waren ja komplett unterschiedlich. Österreich war schon wieder ein bisschen schlechter, jetzt Silverstone waren sie wieder eigentlich auf dem alten Stand, also relativ schlecht, zeigt, dass es schon sehr, sehr wichtig ist, in welcher Konfiguration die Autos auf welcher Rennstrecke gefahren werden. Jeder hat ja so seine Aerodynamik so auf einen bestimmten Punkt Bodenfreiheit ausgelegt. Da funktioniert die am besten. Und in Barcelona zum Beispiel, wo man ja wirklich von Alpine gar nichts erwartet hat, war eben dieser optimale Punkt genau an der Bodenfreiheit, die Alpine normalerweise fährt. Dann hat der neue Technikchef David Sanchez natürlich noch ein paar Ideen generell, was die Abstimmung des Autos angeht, mit eingebracht. Er war ja bei Ferrari und er war dann auch kurz bei McLaren, wo er sicher einiges noch mitgekriegt hat. Und er hat natürlich auch viel Erfahrung. Und deswegen sah der Alpine in Barcelona gut aus. In Silverstone war eine andere Bodenfreiheit verlangt. Die kann der Alpine wahrscheinlich auch fahren, aber dann funktioniert es eben nicht mehr so gut wie vorher. Also auch das ist ja, wie gesagt, es geht hier um einen halben Millimeter Bodenfreiheit hinten. Ob man die jetzt mehr oder weniger fährt, beste Beispiel war auch Mercedes, die dann die Bodenfreiheit wieder angehoben haben von Freitag auf Samstag. Plötzlich war das Auto wie verwandelt. Also es zeigt, wie komplex und diffizil dieses Thema ist.
Was glaubst du denn, was wir bis Ende des Jahres noch sehen? Wir haben jetzt 12 Rennen. gehabt in der Saison. Wir haben einen großen Vorsprung von Red Bull gesehen, der ist jetzt quasi aufgebraucht. Zumindest McLaren ist jetzt schneller, Mercedes ist dran, Ferrari ist ja nicht unter ferner Liefen. Was erwartest du dir noch bis Ende des Jahres, dass es weiterhin so stark springt von Strecke zu Strecke zwischen den Teams, auch bei den Top-Teams, oder denkst du, es wird sich schon so einspielen bis zum Ende der Saison?
Ja, ich glaube, dass bei den meisten Rennen die Top 3, ich hoffe auch noch Ferrari, dass die relativ stabil bleiben. Es wird bei der einen oder anderen Rennstrecke schon einen Ausreißer geben, so wie Red Bull in Österreich, ja, wo Verstappen plötzlich mal 0,4 schneller war als alle anderen. War auch ein bisschen Verstappen-Faktor natürlich mit dabei. Es wird auch vielleicht auch mal ein Rennen geben, wo der McLaren alles in Grund und Boden fährt, weil es ja gerade noch besser passt für ihn, da ja die Unterschiede sehr klein sind, wenn man es dann genau trifft. Das Setup, wie gesagt, ist extrem wichtig. Bei Red Bull sagt man auch immer, meistens die Rennwochenenden, wo wir in Schwierigkeiten kommen, sind die, wo wir am Freitag schlecht anfangen. Weil wir am Freitag nicht gleich das Setup haben, dann kommt der Zeitdruck dazu, muss ich für Samstag irgendwas überlegen. Und weil eben jetzt das Feld so eng ist, dann verbessert man sich vielleicht ein bisschen, aber es ist eben nicht genug. Und das ist der Unterschied zu letztem Jahr. Letztes Jahr hatte der Verstappen eine halbe Sekunde Vorsprung, selbst wenn man mal das Setup nicht so richtig hingekriegt hat, dann waren es halt nur 0,3 oder 0,2, war egal, hat das Rennen immer noch nach Hause gefahren. Das ist eben jetzt nicht mehr der Fall. Deswegen glaube ich schon, dass da vorne die Situation stabil bleibt. Ich bin auch überzeugt, dass der Ferrari das hinkriegt. Vielleicht jetzt nicht gleich bis zur Sommerpause, aber dann danach wieder. Und dann muss man mal abwarten, wie stark sich der Aston Martin jetzt verbessern kann. Weil eigentlich das Grundpaket letztes Jahr war ja gut. Ja. Man hätte eigentlich damals schon die Erkenntnis haben sollen, wir bewegen uns jetzt in kleinen Schritten vorwärts. Aber man hat es auch letztes Jahr natürlich, dann hat man gesehen, ja, das läuft ja. Dann wurde man gierig, hat gedacht, wir können irgendwie diesen Rückstand auf Red Bull aufholen, hat zwei große Upgrades gebracht, eins in Kanada, eins in Zandvoort, beide und eigentlich ein drittes noch, dann später in Austin. Keins von denen hat so richtig funktioniert, auf einer Strecke vielleicht so ein bisschen, auf der anderen Strecke eben nicht. Das ist ja auch wieder so ein Beweis dafür, wie wichtig es ist, dann in diesem Fenster zu fahren, wo das Auto optimalen Abtrieb liefert, auch stabilen Abtrieb. Und ich glaube, da hat man schon damals den Fehler gemacht. Und jetzt ist man eben zu der Erkenntnis gekommen, wir nehmen jetzt ein bisschen Fahrt raus und schauen, dass wir uns da jetzt dahin tasten. Und dieser Moment der Erkenntnis, den haben viele Teams gehabt. Wie gesagt, bei einigen, bei Mercedes und Aston Martin war es jetzt relativ spät. Ferrari hat ihn eigentlich über den Winter gehabt, hat jetzt mal wieder überzogen, vielleicht auch so ein bisschen aus der Euphorie heraus. Die haben gemerkt, ja, wir sind dran und jetzt noch einen Schritt, dann sind wir vielleicht vorbei. Und der eine Schritt war eben dann zu weit.
Und nur McLaren hat dieses Überziehen nicht gemacht.
Genau, eigentlich. Also die haben wirklich nach Miami gemerkt, so, jetzt sind wir so am Limit, jetzt noch ein Stück weiter und dann könnte es kritisch werden. Also lass uns da lieber in kleinen Schritten vorangehen.
Ja, ich finde, ein sehr interessantes Thema. Schmiedi, finde ich auch, hat es wieder mal super erklärt. Wie seht ihr das mit den ganzen Upgrades in der Formel 1? Glaubt ihr, die Teams haben auch überzogen? Was denkt ihr bis zum Ende der Saison, wie es da weitergehen wird? Wird Red Bull nochmal mit einem neuen Upgrade dann wieder den Vorsprung herstellen? Oder glaubt ihr, es wird alles so super eng bleiben, wie es gerade ist? Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
Servus.